Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Juni 2023. Dies ist eine Desi-CD, bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbriefkontakte vom Juni 2023. Wir wünschen gutes Abhören.
Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Schießstandweg 36 39 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 227. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Juni 2023. Es begrüßt euch ganz herzlich die Veronika. Zu Beginn eine Information in eigener Sache. Es hat letzthin bei einigen von euch Probleme mit dem Abspielen der CD gegeben. Wir möchten uns für diese Unannehmlichkeit entschuldigen. Bitte meldet euch immer bei uns, falls die erhaltene CD nicht funktioniert. Dann können wir euch gerne eine andere zuschicken. Ich möchte auch die Gelegenheit nutzen, euch daran zu erinnern, dass es diesen Hörbrief mittlerweile in verschiedenen Formaten gibt. Ihr könnt ihn einerseits bei uns im Blindenzentrum als Daisy-CD bestellen. Man kann den Hörbrief auf unserer Homepage www.blindenzentrum.bz.it unter Audio-Downloads herunterladen. Auf Wunsch informieren wir euch auch, sobald die neue Ausgabe zum Download bereit ist. Dafür müsst ihr uns einfach eure E-Mail-Adresse mitteilen. Und man kann unseren Hörbrief auch in den gängigen Podcast-Apps anhören und abonnieren. Zum Beispiel in Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und anderen. Dazu reicht es, im Suchfeld eurer App Hörbrief einzugeben und in den Suchergebnissen dann Hörbrief vom Blindenzentrum auszuwählen und zu öffnen. Dann findet ihr rechts oben eine Taste Weitere. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr dann den Eintrag Sendung folgen auswählen. Und bei Neuerscheinen werdet ihr so dann daran erinnert, dass dieser Hörbrief jetzt zum Anhören bereitsteht. Wer ein iPhone hat, kann auch einfach Siri auffordern und sagen, spiele den Podcast Hörbrief vom Blindenzentrum. Und schon geht's los. Ja, im Blindenzentrum geht es wieder lebendig zu. Das werdet ihr in diesem Hörbrief genau merken. Ihr hört verschiedene Berichte und Wissenswertes. Was werdet ihr also auf diesem Hörbrief genau finden? Wir beginnen wieder mit dem Terminkalender. In der Rubrik Aus dem Apostolatsleben hört ihr einen Bericht über die Mitarbeitertagung, die im April stattgefunden hat. In der Rubrik Blick ins Blindenzentrum hört ihr Auszüge aus der Sozialbilanz 2022 des Blindenzentrums, gelesen von Marlies Kuppelwieser. In der Rubrik Lebensbilder hört ihr einige Ausschnitte aus der Geburtstagsfeier von Nikolaus Fischnaller. Er ist der Präsident des Blindenzentrums und hat am 14. April seinen 80. Geburtstag gefeiert. In der Rubrik Zu Gast im Blindenzentrum hört ihr einen Bericht über die Frühlingswoche, die vom 22. bis 29. April zum Thema Blütenzauber im Blindenzentrum stattgefunden hat. In der Rubrik Kamilianische Familie hört ihr einen Bericht über das Glaubensseminar, das vom 19. bis 21. Mai im Blindenzentrum stattgefunden hat. Und in der Rubrik Wissenswertes hört ihr einen Ausschnitt aus dem Monatstreffen mit Altlandeshauptmann Luis Durnwalder zum Thema Südtirol gestern und heute. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei ist und beginnen jetzt mit dem Terminkalender.
Terminkalender.
Veranstaltungskalender 2023. Vom 27. Mai bis 3. Juni Kulturreise des Blindenapostolats ins Elsass. Am 7. Juni Wallfahrt des Blindenapostolats nach Maria Weißenstein. Am 8. Juni Jahreshauptversammlung der Blinden- und Sehbehindertensportgruppe im Blindenzentrum. Am 9. Juni Treffen der Freiwilligen des Blindenzentrums mit Umtrunk um 17 Uhr im Blindenzentrum. Vom 18. Juni bis 1. Juli Mehraufenthalt der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Tirrenia. Vom 8. Juli bis 15. Juli Internationale Jugendwoche des Blindenapostolats in der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung in Diesens. Vom 8. Juli bis 15. Juli Internationale Bergwanderwoche im Blindenzentrum. Am 14. Juli Treffen der kamelianischen Familie in Lüsen. Vom 24. Juli bis 28. Juli Sommertage für blinde und sehbehinderte Kinder, organisiert von der Frühförderung und Schulberatung des Blindenzentrums im Blindenzentrum. Am 11. August Fahrt zur Opernaufführung Carmen mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband in der Arena von Verona. Vom 27. August bis 2. September Bildungs- und Freizeitwoche des Blindenapostolats im Blindenzentrum. Am 9. September Grillfest für blinde und sehbehinderte Kinder und deren Familien im Blindenzentrum, organisiert von der Frühförderung und Schulberatung des Blindenzentrums. Vom 10. September bis 16. September Bergwanderwoche der Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Ultental. Vom 30. September bis 7. Oktober Internationale Herbstfreizeitwoche im Blindenzentrum. Am 3. Oktober Raffaelsfeier im Blindenzentrum. Il 17 ottobre incontro mensile dell'Apostolato dei Ciechi alle 15 nel Centro Ciechi. Vom 19. Oktober bis 22. Oktober Tagung der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Blindenvereinigungen im deutschen Sprachraum, organisiert vom Blindenapostolat im Blindenzentrum. Am 7. November Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. Am 11. November internationales Raiffeisen-Torball-Turnier der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportsgruppe Bozen in Bozen. Il 21 novembre, incontro mensile dell'Apostolato dei Ciechi alle 15 nel Centro Ciechi. Vom 23. November bis 26. November internationale Schachmeisterschaft der Blinden- und Sehbehinderten-Amateursportgruppe Bozen im Blindenzentrum Bozen. Vom 1. Dezember bis 3. Dezember Herbstwochenende des Blindenapostolats im Blindenzentrum. Am 5. Dezember Monatstreffen des Blindenapostolats um 19 Uhr im Blindenzentrum. Il 19 dicembre incontro dell'Apostolato dei Ciechi alle 15 nel Centro Ciechi.
Aus dem Apostolatsleben.
Hallo, grüß den Kalle miteinander, da ist die Elisabeth und bei mir sitzt heute Jan Silla, die Referentin ist von Mitarbeiterwochenende von heurigen Jahr. Das Thema war Stationen am Weg. Die Anzilla wird uns ein bisschen mehr erzählen, was wir bei dem Wochenende getan haben. Aber in erster Linie, Anzilla, möchte ich dich bitten, dass du die einfach für unsere Hörer ein bisschen selber vorstellst.
Grüß dich, ich bin die Anzilla, ich bin aus Kurtatsch, bin 35 Jahre alt und bin vom Beruf Krankenhausseelsorgerin im Krankenhaus von Brixen. Sonst bin ich ein bisschen in der Pfarrei aktiv und bei der Musik. Ja, und das freut mich, dass ich zwischendurch auch so Wochenenden oder Kurs gestalten darf, so wie das Wochenende da jetzt im Blindenzentrum.
Bei dem Wochenende, um was inhaltlich gegangen ist, soll erzählen wir ein bisschen. Es ist nicht einmal so viel einfach, weil es, wie es halt allem ist, bei den Wochenenden, wer selber dabei ist, kriegt halt einfach auch alles mit, was in der Gruppe läuft. Es war jedenfalls ein sehr schönes und aufdankendes Wochenende. Und die Gruppe waren 15 Leute. Die Anzilla wird jetzt versuchen, eigentlich ein bisschen zusammenzufassen, um was es in den Wochenende gegangen ist.
Der Titel von den Wochenende hat ja geheißen Stationen am Weg. Wir haben ganz viele Stationen gemacht. Angefangen haben wir mit den Kreuzwegstationen in Freitag auf Nacht. Und zwar sind wir zusammen als Begleitmodell durchgegangen. Das heißt, es ist ein Begleitmodell von leidenden und sterbenden Menschen mit dem Kreuzweg Jesu. Also wir sind in verschiedenen Stationen durchgegangen und haben geschaut, was können uns die Stationen heimzogen, weil wir selber schwierige Sachen mitmachen oder wenn wir Menschen begleiten, in denen es gerade nicht gut geht. Wie kann uns auch Jesus dabei helfen, in so Situationen weiterzukommen? In Samstag und in Sonntag zusammen haben wir noch andere Stationen gemacht, und zwar die Stationen vom Lichtweg. Der Lichtweg, der ist ähnlich wie der Kreuzweg, das heißt, es sind 14 Stationen. Anfangen tut es mit der Auferstehung Jesu und aufhören tut es mit Pfingsten. In den 14 Stationen sind wir 14 Bibelstellen durchgegangen. Das sind Bibelstellen eben von der Auferstehung weg. Das heißt zum Beispiel die Begegnung von Maria Magdalena mit dem auferstandenen Jesus oder wo Jesus den Jüngern erscheint, die sich hinter verschlossenen Türen eingesperrt haben. Und wir haben da jetzt auch ein bisschen mit verschiedenen Methoden und verschiedenen Art und Weise versucht, uns auf das einzulassen. Wir haben viele Gespräche darüber geführt, haben geschaut, was können uns die Stellen für unser Leben heimzogen, was können wir davon mitnehmen, und haben versucht, ein bisschen einzutauchen in die Bibelstellen. Wir haben auch zum Beispiel ein Bibliodrama gemacht, das hat mir persönlich ganz gut gefallen. Das war ganz eine tolle Erfahrung, glaube ich, für viele, einfach mal auf eine andere Art und Weise einzutauchen in eine Bibelstelle.
Also wir haben auch gesungen, und es ist vor allem auch ganz viel geredet worden, einfach jetzt auch so, was an persönlichen Beiträgen gekommen ist. Und am Samstag auf Nacht hat uns die Anzilla von ihrer Arbeit berichtet. Das war unser Wunsch, weil man ja nicht jeden Tag jemand hat, der was jetzt ganz konkret im Krankenhaus eben in der Seelsorge arbeitet. Und es war wirklich sehr beeindruckend, einfach so jetzt konkret von der Seelsorge im Krankenhaus zu hören. Ich weiß nicht, Anzilla, willst du vielleicht einfach jetzt zwei Worte auch zu Sam sagen, was die Aufgabe ist oder die Hauptarbeit oder was jetzt einfach auch das Schwierige an der Arbeit ist und was das Schöne an der Arbeit ist?
Ja, wir Krankenhausseelsorger begleiten alle Menschen im Krankenhaus, das heißt die Patienten, aber auch die Angehörigen und das Personal. Das ist natürlich ganz eine spannende Arbeit. Wir wissen nie, was uns erwartet in einem Tag oder einer Nacht. Wir sind eben 24 Stunden erreichbar und schauen einfach, was könnten die Menschen jetzt gut an, was könnten sie gut brauchen, und versuchen uns auf das einzulassen. Da kann man oft nicht viel vorbereiten, sondern man muss wirklich schauen, einfach mit dem eigenen Gefühl zu spüren, was kann den anderen jetzt gut an. Je nach Bereiche hat man natürlich auch verschiedene Herausforderungen. Wir sind im ganzen Krankenhaus unterwegs, das heißt eben von der Psychiatrie über die Geburtshilfe, die Medizin, die Chirurgie. Das sind natürlich ganz viele verschiedene Situationen. Und das macht es natürlich auch spannend. Oft ist unsere Arbeit eine große Herausforderung, weil man selber natürlich auch nicht genau weiß, was ist jetzt richtig oder was kann man gut tun. Und ganz oft erfahren wir ganz viele schöne Sachen. Die Leute sind sehr dankbar auf. Sie vertrauen uns, sie schenken uns ganz, ganz viel Vertrauen. Und das stärkt uns selber natürlich auch. Und ich kann allem wieder ganz viel für mein eigenes Leben erlernen.
Was mich beeindruckt hat, sagen wir, es geht ganz viel einfach auch um Abschied, um Begleitung einfach in die letzten Tage, letzten Stunden von einem Mensch und vor allem auch in der Begleitung nachher von den Angehörigen. Und du hast uns das auch recht anschaulich einfach auch so erzählt. Und also mich persönlich hat es jetzt einfach auch sehr beeindruckt. Also die Arbeit fordert natürlich wirklich in jeder Richtung. Aber ich spüre bei dir, dass du sie einfach von Herzen tust.
Ja, wie davor gesagt, es sind oft herausfordernde Momente. Aber gerade auch beim Abschied nehmen, das sind ganz intime und persönliche Momente. Und wenn ich da darf dabei sein als externe Person, dann ist das schon in gewisser Hinsicht ein Geschenk, was mir die anderen Menschen geben. Und natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Eben so gesehen kriege ich selber einfach viel geschenkt. Und wir machen ganz viele Abschiedsrituale, Abschiedsgebete. Und das sind natürlich sehr besondere Momente, wo ich glaube, dass sie schon auch für die Menschen wichtig sein und helfen können, eben einfach gut Abschied zu nehmen. Und das ist wichtig. Hell stärkt dann und gibt einem auch vielleicht Trost und Halt für später.
Danke dir vielmals. Wir haben jetzt versucht, einen kleinen Einblick zu geben, so viel, dass das zumindest ein bisschen mitleben könnt, was wir getan haben das Wochenende. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Und bis irgendwann mal hören wir uns wieder auf der CD.
Auch von mir, also als Gute weiterhin. Mich hat es ganz fest gefreut, hier im Blindenzentrum sein zu dürfen. Und ich wünsche euch einfach als Gute weiterhin einen guten weiteren Weg mit vielen schönen Stationen.
Blick ins Blindenzentrum.
Auszüge aus der Sozialbilanz 2022 des Blindenzentrums St. Raphael Onlus. Jeder Mensch hat Fähigkeiten und kann etwas beitragen. Jeder Mensch hat besondere Bedürfnisse und Wünsche. Jeder Mensch ist anders. Achtung und Respekt vor der Würde und Einzigartigkeit eines jeden Menschen sind für uns Grundlagen für jede Begegnung, Förderung, Beratung und Betreuung. Jedem Einzelnen soll dabei individuelle Akzeptanz und Förderung zuteil werden. In unserer Einrichtung soll eine Gemeinschaft bestehen, die Begleitung, aber auch Schutz und Geborgenheit bietet. Im Rahmen unserer Betreuung innerhalb eines Lebenskreises legen wir mehr denn je Wert darauf, das Bindende, Verstehende und menschlich Gemeinsame zu suchen. In unserem Alltag begleiten wir blinde und sehbehinderte Menschen aus ganz Südtirol durch Assistenz, Förderung, Schulung, Beratung und Pflege. Selbstbestimmung und Partizipation sind leitende Prinzipien unserer Arbeit. Wege zu einem selbstbestimmten Leben lassen sich leichter finden, wenn Unterstützung und Hilfe aus einer Hand gewährt wird. Sicherheit, Geborgenheit, diesen Weg begleiten und es in jedem Lebensabschnitt des Betreuten unterschiedliche Förder- und Wahlmöglichkeiten gibt. Im Rahmen unseres Auftrages legen wir unseren Fokus unter anderem auf diese wesentlichen Grundsätze. Im Zuge unserer intensiven Öffentlichkeits- und Sensibilisierungsarbeit setzen wir uns für die kollektiven Anliegen blinder und sehbehinderter Menschen in Südtirol ein. Wir engagieren uns für Chancengleichheit und Zugänglichkeit in sämtlichen Lebensbereichen. Dabei agieren wir stellvertretend im Namen der betroffenen Menschen und vertreten deren Interessen bei Ämtern, Behörden sowie sonstigen relevanten Anlaufstellen. Im Laufe des Jahres 2022 konnten wir in kleinen, teilweise sehr mühsamen, jedoch kontinuierlichen Schritten zumindest die wesentlichsten Auswirkungen der Pandemie hinter uns lassen und mit der so wichtigen Aufarbeit derselben beginnen. Auch wenn die Folgen dieser fundamentalen Krise wohl noch eine Weile nachwirken werden, blicken wir doch mit entsprechend neuer gestärkter Zuversicht in die Zukunft unserer Einrichtung. In diesem Kontext sei allen unseren Mitarbeitern für das bedingungslose Durchhalten, Zusammenhalten, dranbleiben und Mut machen in den letzten Jahren sehr herzlich gedankt. Werte, Ziele und Leitbild, Mission der Körperschaft. Das Blindenzentrum St. Raphael Onlus versteht sich als landesweites Kompetenzzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen sowie deren Angehörige mit integriertem Wohnheim in Form eines Mehrgenerationenhauses. Hilfe zur Selbsthilfe wird als primärer Leitgedanke bei der Erstellung des Arbeitsprogramms bzw. des Beratungs-, Informations- und Schulungsangebots zugrunde gelegt. Die Realisierung des Selbsthilfeprinzips konkretisiert sich über die drei folgenden Schwerpunkte. Selbstbestimmung. Im Rahmen der für alle verbindlich geregelten gesellschaftlichen Normen muss Selbstbestimmung für blinde und sehbehinderte Menschen die selbstverständliche Möglichkeit, zwischen verschiedenen Formen der Lebensgestaltung unabhängig zu entscheiden, bieten. Die Funktion der angeforderten Fremdhilfe hat sich darauf zu konzentrieren, bei der Realisierung der selbst geäußerten Wünsche und Vorstellungen zu beraten und behilflich zu sein. Besonderen Wert legen wir in dieser Funktion darauf, die Bedürfnisse der Blinden und Sehbehinderten und deren ständigen Wandel zu erkennen bzw. zu analysieren und die Angebote gezielt und vor allem flexibel danach auszurichten. Integration bzw. Inklusion. Integration bedeutet in diesem Kontext die Wiederherstellung der oft künstlich getrennten Lebenswelten von Sehenden und Nichtsehenden. Sie setzt die soziale Inklusion aller Teile einer Gesellschaft voraus und ist kein Fernziel, sondern muss unmittelbar in allen Lebensbereichen praktiziert werden. Partizipation. Partizipation bedeutet die Teilhabe, Mitentscheidung und Mitgestaltung an gesellschaftlichen Prozessen und damit die Übernahme sozialer Kompetenzen und Verantwortung. Heißt auch, andere Menschen zu überzeugen, dass die Integration blinder und sehbehinderter bzw. behinderter Menschen im Allgemeinen ein Gradmesser für die Humanität unserer Gesellschaft ist. Im Blindenzentrum St. Raphael wird ein funktionelles Qualitätssicherungssystem, das laufend den jeweiligen Erfordernissen angepasst wird, gewährleistet. Kontext des sozialen Wirkens. Die Tätigkeit des Blindenzentrums St. Raphael erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der autonomen Provinz Bozen-Südtirol mit einer Einwohnerzahl von 532.616 Personen. Das Durchschnittsalter beträgt 43 Jahre, und die durchschnittliche Haushaltsgröße liegt bei 2,3 Personen. In Südtirol leben rund 1.626 blinde und sehbehinderte Menschen. Davon sind ca. 235 vollständig blind, 1.332 sehbehindert, 22 hörsehbehindert bzw. taubblind und 37 weisen eine Mehrfachbehinderung auf. Rund 63% gehören der deutschen Sprachgruppe und 33% der italienischen Sprachgruppe an. Circa 150 der in Südtirol ansässigen blinden und sehbehinderten Menschen sind minderjährig. Rund 63% der Betroffenen sind weiblichen und die restlichen 37% männlichen Geschlechts.
Es gibt vielfältige Ursachen, die zu einer Erblindung führen können. Die häufigste Ursache für Blindheit ist die altersabhängige Makuladegeneration, die gemäß Statistik circa der Hälfte aller Erblindungen zugrunde liegt. Es verwundert daher nicht, dass circa 70% der erblindeten Menschen 60 Jahre oder älter sind. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat für Mitteleuropa folgende Krankheiten als vorrangige Ursachen für Blindheit ausgemacht. Altersabhängige Makuladegeneration 50%, Glaukom oder grüner Star 18%, diabetische Retinopathie 17%, Katarakt oder grauer Star 5%, Hornhauttrübung 3%, Erblindung in der Kindheit 2,4% und andere Ursachen 4,6%.
Trotz Normen und Richtlinien zur Barrierefreiheit gibt es immer noch Hürden, die das Leben von blinden und sehbehinderten Menschen erschweren. Sie müssen lernen, sich häufig in einer Welt zurechtzufinden, die ihrer Einschränkung eben nicht gerecht wird. Während die Situation bei Blindheit klar und eindeutig ist, sind die Auswirkungen bei einer Sehbehinderung von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Einen Fahrplan nicht mehr lesen zu können, Bekannte auf der Straße nicht wiedererkennen, die Farben nicht mehr unterscheiden können, sich in einer fremden Umgebung nicht zurechtfinden, blendempfindlich sein und vieles mehr. Das ist für die Betroffenen sehr schwierig, ihren Menschen zu erklären, was sie sehen und was sie nicht sehen. Sogar für Angehörige, Freunde oder Arbeitskollegen ist es manchmal schwer, das Sehvermögen der Betroffenen richtig einzuschätzen, und Missverständnisse bleiben so nach nicht aus. Ohne spezifische Beratung und Unterstützung der Betroffenen ist deren Risiko der ständigen Unsicherheit im alltäglichen Umgang mit sehenden Menschen und des sozialen Rückzugs sehr groß. In diesem Kontext gilt es grundsätzlich, die Lebensqualität der blinden und sehbehinderten Menschen zu erhöhen und die sozialen Auswirkungen der Behinderung zu minimieren. Ziele, Aktivitäten und Aspekte des sozialen Wirkens. Ziele. Oberste Ziele des Blindenzentrums St. Raphael Onlus sind die soziale Inklusion, die Stärkung von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung und die Förderung der Lebensqualität von blinden und sehbehinderten Menschen, und zwar in allen Lebensabschnitten bzw. in allen Altersstufen. Hilfe zur Selbsthilfe wird als primärer Leitgedanke bei der Erstellung des jeweiligen Jahresprogrammes bzw. des Beratungs-, Informations- und Schulungsangebotes zugrunde gelegt. Diese Selbsthilfetradition mit den Anforderungen einer modernen Leistungs- und Kommunikationsgesellschaft zu bündeln bzw. zu synchronisieren, wird der sehr vielseitigen und umfangreichen Tätigkeit als ein wesentliches Prinzip zugrunde gelegt. Vorstand, Mitarbeiter und Ehrenamtliche versuchen in diesem Zusammenhang jederzeit und in jeder Hinsicht den sozialen Aspekt, ihre menschlichen und fachlichen Kompetenzen sowie die erforderlichen Hilfsmittel so einzubringen, dass für die Betroffenen in der jeweiligen individuellen Situation die bestmögliche Betreuung gewährleistet ist. Gewohnheiten, Lebensgeschichte, Persönlichkeit eines jeden Einzelnen werden dabei in höchstem Maße mit berücksichtigt. Die Zusammenarbeit von Betroffenen mit ihrer Erfahrungskompetenz und Mitarbeitern mit ihrer Fachkompetenz gewährleistet eine ganzheitliche Sicht auf das Thema Sehbehinderung und Blindheit und ist ein sehr wichtiger Aspekt, um die Bedürfnisse beziehungsweise Anliegen der betreuten Menschen zu erkennen, beziehungsweise zu thematisieren und entsprechende Antworten beziehungsweise Lösungen zu suchen. Zusätzlich dazu liefern die Ergebnisse der Zufriedenheitsumfragen, die in den einzelnen Zielgruppen durchgeführt werden, weitere schlüssige Informationen. Das Blindenzentrum St. Raphael Onlus arbeitet landesweit, sprengelübergreifend und kann so alle Betroffenen im Land erreichen. Auf der Grundlage der Bedarfsanalyse wurden im Tätigkeitsprogramm für das Jahr 2022 folgende Ziele definiert. Ein Auszug daraus: Weitere Individualisierung der Dienste, die betreuten Menschen und Heimbewohner noch stärker in ihren persönlichen Bedürfnissen unterstützen und fördern, die durch die Pandemie bei den Betreuten verursachten Folgen unterstützend und beratend aufarbeiten, Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Diensten und Interessensverbänden im Interesse der Betreuten bzw. der Nutzer der Dienste. Förderung der Aktivitäten in Kleingruppen und vor Ort in den Bezirken. Dienstleistungen, Aktivitäten und Aspekte des sozialen Wirkens. Im Blindenzentrum St. Raphael finden wir drei Dienste, und zwar das Kompetenzzentrum und mobiler Dienst, das Bildungs- und Veranstaltungszentrum sowie das Mehrgenerationenhaus. Im Kompetenzzentrum und mobilen Dienst finden wir die pädagogische Hausfrühförderung und Schulberatung, das Selbstständigkeitstraining LPF, das Orientierungs- und Mobilitätstraining, die mobile Hilfsmittelberatung und der mobile Beratungsdienst und der psychologische Beratungsdienst. Im Bildungs- und Veranstaltungszentrum finden wir die Tätigkeit als Begegnungsort, die Projektwochen und Fachtagungen, die Schulungen und Weiterbildung, die Informations- und Beratungstätigkeit, die Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Mehrgenerationenhaus gibt es die Wohnmöglichkeit für Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung, Gästebetten für Blinde und Sehbehinderte aus dem In- und Ausland, Wohnmöglichkeit für Menschen mit Pflegebedarf und das Wohnhaus für Menschen mit Behinderung. Bildungs- und Veranstaltungszentrum. Qualitative und quantitative Beschreibung. Das Blindenzentrum ist ein Ort der Begegnung. Es werden Schulungen, Tagungen, Seminare und Projektwochen, genauso wie Veranstaltungen, Feiern und Freizeitaktivitäten für die verschiedenen Zielgruppen organisiert. Im Rahmen der Sensibilisierungs- und Öffentlichkeitsarbeit werden Begegnungsstunden mit Blinden und Sehbehinderten angeboten. Zielgruppe des Dienstes. Die direkten Nutzer des Dienstes sind blinde und sehbehinderte Menschen und deren Angehörige. Indirekt profitiert das soziale sowie das berufliche Umfeld der Betroffenen sowie die Gesellschaft. Auswirkungen auf die Nutzer. Der Erfahrungsaustausch zwischen Betroffenen und deren Angehörigen wird maßgeblich gefördert. Im Rahmen der spezifischen Bildungsinitiativen und Veranstaltungen können die blinden und sehbehinderten Menschen ihr Fachwissen und ihre persönlichen Kompetenzen erweitern und stärken. Ziele des Dienstes. Blinde und sehbehinderte Menschen aller Altersstufen werden mit maßgeschneiderten Ausbildungs- und Fortbildungsinitiativen unterstützt und begleitet. Je nach Lebensphase soll damit unter anderem der Einstieg ins Berufsleben, die fachliche und persönliche Professionalisierung in der Arbeitswelt, die Entwicklung der persönlichen Talente und der Selbstständigkeit sowie die soziale Inklusion gefördert werden. Sensibilisierung, Begegnungsstunden mit blinden Menschen. Während das Sehen in der heutigen schnelllebigen Zeit eine immer wichtigere Rolle spielt, drohen wertvolle Fähigkeiten wie das bewusste Schauen, mit allen Sinnen wahrnehmen oder über etwas dankbar staunen zu verkümmern. Eine persönliche Begegnung mit blinden Menschen kann da auf beeindruckende Weise zum Nachdenken anregen und helfen, diese Tatsache ins Bewusstsein zu rufen. Aus diesem Grunde werden seitens des Blindenzentrums St. Raphael schon seit vielen Jahren zahlreiche sogenannte Begegnungsstunden zwischen blinden und sehenden Menschen organisiert. Das Angebot richtet sich insbesondere an Gruppen und Schulklassen und wird sowohl im Haus oder direkt in den Schulen vor Ort realisiert. In individueller Ausrichtung nach dem Grundtenor in der jeweiligen Gruppe entwickelt sich jede Begegnungsstunde unterschiedlich. So besteht jedoch grundsätzlich immer ein Teil aus allgemeiner Information und ein Teil aus praktischen Übungen zum besseren Umgang mit Nichtsehenden. Mehrgenerationenhaus. Das Blindenzentrum definiert sich als Mehrgenerationenhaus mit Wohnmöglichkeiten für verschiedene Zielgruppen. Blinde und sehbehinderte Menschen aus ganz Südtirol, Menschen mit einem Mehrbedarf an Betreuung und Pflege, Urlaubsgäste und Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den verschiedenen Veranstaltungen aus dem In- und Ausland. Das Wohnhaus. Qualitative und quantitative Beschreibung. Der Bereich Wohnhaus im Blindenzentrum St. Raphael ist ein akkreditierter Dienst für Menschen mit Behinderungen, der 10 Plätze umfasst. Im Jahr 2022 haben insgesamt 10 Menschen im Bereich Wohnhaus gelebt, welche einen unterschiedlichen Bedarf an Pflege, Betreuung und sozialpädagogischer Begleitung haben. Einige von ihnen haben neben der Sehbehinderung oder Blindheit eine zusätzliche Beeinträchtigung. 4 Bewohner leiden unter den Folgen eines Schlaganfalls oder Unfalls. 7 der Wohnhausbewohner arbeiten in der Werkstatt Blindenzentrum Bozen, welche von der Bezirksgemeinschaft Saltenschlern geführt wird. Mit Ende des Jahres ist ein Bewohner aufgrund des Erreichens der entsprechenden Altersgrenze in den Bereich Seniorenwohnheim umgezogen. Der Bereich Wohnhaus ist eingebettet in ein spezialisiertes und für die besonderen Anforderungen sensibles Umfeld und wird von diesem getragen und gefördert. Die einzelnen Bereiche des Blindenzentrums sind nicht streng voneinander abgeschottet, sondern stehen alle in Wechselwirkung zueinander, arbeiten zusammen, greifen ineinander und schaffen damit eine Synergie, die alle Aspekte des Alltagslebens umfasst und durchdringt. Dies impliziert einen bedeutsamen Mehrwert, um in einem geschützten Rahmen Kontakte und Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen. Ein blinder und sehbehinderter Mensch ist dabei nicht eingeschränkt, wie zum Beispiel in einem öffentlichen Lokal, wo es laut ist und er dadurch wenig hört und nicht sieht. Weiters hat diese Synergie zwischen den verschiedenen Wohnbereichen für die Bewohner einen zusätzlichen Vorteil, wenn diese vom Wohnhaus in das Seniorenwohnheim wechseln, wie es im abgelaufenen Jahr der Fall war. Der Bewohner kann in seiner gewohnten Umgebung bleiben, wo er sich bereits sein Leben lang zu Hause gefühlt hat. Für den Bereich Wohnhaus arbeitet ein Team mit sozialpädagogischer, pflegischer und therapeutischer Qualifikation. Die sozialpädagogische Begleitung und Förderung bieten bei den täglichen Aktivitäten eine individuelle, an den Fähigkeiten und Bedürfnissen des Einzelnen orientierte Unterstützung und Beratung. Sie berücksichtigt die beeinträchtigungsspezifischen Besonderheiten, fördert die sozialen, kognitiven und emotionalen Kompetenzen, die Inklusion und die Teilnahme am sozialen Leben. Für die tägliche Betreuung und Pflege stehen im Bereich Wohnhaus Sozialbetreuer und Betreuerinnen und Krankenpfleger sowie Krankenpflegerinnen zur Verfügung. Zielgruppe des Dienstes. Direkte Nutzer sind blinde oder sehbehinderte Menschen mit einem Mehrbedarf an Unterstützung, denen ein flexibles Unterstützungsnetz geboten wird. Indirekte Nutzer sind die Familien und das soziale Umfeld, da den Bewohnern so viel Selbstbestimmung wie möglich und so viel Hilfe wie nötig gewährleistet wird. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit den Sozialdiensten, den Gesundheitssprengeln, dem Krankenhaus Bozen und dem Blindenverband Südtirol. Auswirkungen auf die Nutzer. Menschen mit einem Mehrbedarf an Unterstützung konnten auch im Jahr 2022 durch das Dienstangebot des Bereiches Wohnhaus bei der Entfaltung und Erhaltung ihrer Fähigkeiten unterstützt sowie bei der Verwirklichung ihrer Lebensvorstellungen begleitet werden. Gleichzeitig sind ihre Angehörigen beruhigt, da sie die Gewissheit haben, dass ihre Familienmitglieder im Blindenzentrum ein zweites Zuhause gefunden haben. Durch die enge Zusammenarbeit der sozialpädagogischen Begleitung und Förderung der Betreuungs- und Pflegedienste sowie der Rehabilitationsangebote wie Mobilitätstraining und lebenspraktische Fertigkeiten, Physiotherapie und Logopädie, der psychologischen Beratungsgespräche und Musiktherapie, bekommen die Bewohner ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Struktur und Freiraum, Selbstständigkeit und Unterstützung, Gemeinschaft und Individualität geboten. Ziel des Wohnhauses. Jedes Jahr wird mit den Bewohnern ein persönliches Lebensziel neu definiert. Es werden sozialpädagogische Ziele konzipiert und individuelle Projekte zur Förderung der Entwicklungsprozesse erarbeitet, durchgeführt und ausgewertet. Das Ziel ist es, durch die Projekte das persönliche Wachstum der Bewohner zu fördern und das Erreichen des persönlichen Lebensziels zu unterstützen. Gemäß dem Leitbild des Blindenzentrums steht der Mensch mit seiner Persönlichkeit, seiner Lebensgeschichte, seinen Gewohnheiten, Anliegen, Möglichkeiten und Grenzen im Mittelpunkt der Arbeit. Auch im Berichtszeitraum wurden mit den Bewohnern Zufriedenheitserhebungen durchgeführt. Sie wurden gemäß Vorschlag seitens des Amtes für Menschen mit Behinderungen anonym mit Unterstützung einer Praktikantin ausgefüllt, um eine objektive und unparteiische Antwort zu erhalten. Die Informationen über alle Angebote werden den Bewohnern entweder über den Wochenplan, welcher über eine spezifische interne Telefonnummer abrufbar ist, und oder durch die Durchsage im Speisesaal bereitgestellt. Zudem besteht jederzeit die Möglichkeit, sich mündlich bei den Bezugspersonen oder an der Rezeption zu informieren.
Lebensbilder.
Im April hat Nikolaus Fischnaller, der Präsident des Blindenzentrums, seinen 80. Geburtstag gefeiert. Er hat von Anfang an das Blindenzentrum mitgeprägt und mit aufgebaut und ist auch in vielen anderen Gremien, die für Blinde und Sehbehinderte arbeiten, vertreten oder vertreten gewesen. Zum Beispiel eben ist er Vizepräsident des Blindenapostolates, Vorstandsmitglied des italienischen Blinden- und Sehbehindertenverbandes Landesgruppe Südtirol oder er war auch im Dachverband für Soziales und Gesundheit und hat dort die Anliegen von blinden und sehbehinderten Menschen vertreten. Er war und ist in vielerlei Hinsicht aktiv und alles kann ich hier jetzt gar nicht aufzählen, aber bei seiner Geburtstagsfeier wurde sehr vieles angesprochen. Nun möchten wir euch ein bisschen diese Geburtstagsfeier miterleben lassen. Ihr hört zuerst die Rede von Glira Peter. Er ist der Wirtschaftsberater des Blindenzentrums und arbeitet mit Nikolaus Fischnaller schon seit 45 Jahren zusammen. Und anschließend hört ihr einen Beitrag von Festgästen, Gabi, Annemarie und wer eben sonst noch alles mitgedacht hat, haben eine Auflistung aller Auszeichnungen zusammengestellt.
Lieber Nikolaus, liebe Familienangehörige, wenn man Blindenzentrum sagt, dann denkt man an Nikolaus. Und wenn man Nikolaus sagt, denkt man an das Blindenzentrum. Ein kurzes Vorwort. Also wie habe ich den Nikolaus, und das sind jetzt fast 45 Jahre her, kennengelernt? Ich war damals kurz Wirtschaftsprüfer geworden, 2 Jahre von der Staatsprüfung und war bei der Steuereinhebungsstelle, die damals am Dominikanerplatz, Ecke Kapuzinergasse war. Und dann ist auf einmal in der gleichen Reihe der August Bucher gestanden. Der August hat mich von der katholischen Jugend her gekannt. Und hat gesagt, ja, das ist jetzt eine göttliche Fügung, dass ich die da getroffen habe. Ich brauche die, weil wir draußen beim Blindenzentrum, das allein gebaut worden ist, ein paar Ratschläge brauchen. Ich habe gedacht, ja, reden wir heute mal drüber und dann ist es fertig. Wir sind 45 Jahre draus geworden. Wir haben dann im Juli, 2. Juli 1979, den Verein Blindenzentrum, Verein des des Blindenapostolates haben wir gegründet, notariell, und dann irgendwann einmal im Herbst, Spätherbst, ist es losgegangen. So damals noch alles sehr primitiv, weil es war der Bau noch nicht ganz fertig, man hatte hineinzugehen, nicht wieder die famosen Bretter, die auf den Letten aufgelegt waren, hineingegangen und haben dann irgendwann angefangen. Dort habe ich den Nikolaus dann richtig kennengelernt. Er war am Anfang noch nicht, sagen wir es jetzt irgendwie elegant, tüchtig, weil er noch gearbeitet hat, als er erst am Abend nach der Arbeit gekommen ist. Aber er hat schon genau gewusst, was er macht. Wir haben das Blindenzentrum gegründet. Eigentlich waren drei Dinge der Grund dafür. Erst einmal ein Haus für junge Blinde, die in Bozen arbeiten und dafür eine Heimstätte gebraucht haben. Dann auch, aber nur nebenbei, als Altersheim, sagen wir den Namen effektiv. Und dann drittens als Ausbildungsstätte, wo die verschiedenen Bedürfnisse des Blindenverbandes durchgeführt werden. Alles hat eigentlich gut geklappt und es wäre wahrscheinlich sehr gemütlich weitergegangen, wenn der Nikolaus nicht wüsste. Wir haben von diesem Verein, der damals noch von Beiträgen gelebt hat, hat also immer und nie gewusst, wie viel man Geld bekommt und wann man das Geld bekommt. Also eine seriöse Programmierung war als solche nicht möglich. Die Buchhaltung habe ich händisch noch geführt und hat es die amerikanischen Journale gegeben. Also habe ich mit einem Bleistift gemacht, danach hat es irgendein Sekretär von mir überschrieben. Das habe ich 3 Tage vor Weihnachten gemacht, das gesamte Jahr. Irgendwann sind wir dann professioneller geworden und wir haben langsam die Tätigkeit erweitert. Wir haben hier jetzt die Tätigkeit, die gemacht wird, und ich habe, und das ist sicher ein lesenswertes Dokument, vom Haus hier den Sozialbericht gelesen. Und da sieht man oder kann man lesen, was wir alles gemacht haben. Also Ausbildung, verschiedene Trainings, um die Tätigkeit der Blinden zu erleichtern, das Leben lebenswert zu gestalten, psychologische Beratung, finanzielle Beratung, ich habe es da aufgeschrieben, aber ich brauche das nicht alles durchzulesen, weil es wirklich großartig ist, woran wir immer denken. Treiber, maßgeblicher Initiator aller dieser Dinge war der Nikolaus. Also ohne ihn hätten wir zurzeit wahrscheinlich ein 90-prozentiges Altersheim, der diese gesamten Nebentätigkeiten nicht macht. Wir waren im Verwaltungsrat, sicher haben wir beschlossen, wir haben diskutiert und alles, aber die Idee, die Vorstellung, die Kraft, irgendetwas durchzusetzen, ist eigentlich immer von Nikolaus ausgegangen und vor allem in der Zeit, wie er dann also in Pension gegangen ist und wie leider, ich glaube, es war 2014 oder wann, die Maria nicht mehr war, hat er diese Tätigkeit übernommen. Seit 14 führt der Nikolaus dieses Haus mit eiserner Faust. 16 hat er dafür verdientermaßen, es müsste mehr Leute wie den Nikolaus geben, der das Ehrenzeichen des Landes Tirol bekommt, das er 2016 bekommen ist. So Nikolaus hat in dieser Zeit wirklich die Entwicklung dieses Hauses getragen, mitgetragen, und zwar mit klaren Ideen, mit einer Fähigkeit, die Leute zu motivieren, die Leute anzustachen, die Leute dazu zu bringen, das Beste, was sie haben, herauszubringen. Ich glaube, Nikolaus, das hast du einfach großartig gemacht und dafür können wir dir alle dankbar sein. Eines muss ich noch mitgeben. Irgendwann, ich wiederhole nur, was die Else gesagt hat, hat die Maria hin und da ganz leise gesagt, wenn er leid nicht wieder umbauen darf. Mal 2 oder 3 Jahre ohne Staub im Haus. Auf jeden Fall, ich glaube, es ist ein Wunsch, der leider daneben gehen wird, wie ich dich kenne. Also jetzt ein bisschen zurückzustecken, aber ich glaube, Leute, du brauchst es unbedingt auf der Welt, die ohne auf die eigenen Interessen zu schauen, für die anderen da sein und das, was eigentlich nur sie perfekt können, durchführen.
Da muss ich etwas sagen. Ich bin irgendwann, wenn man blind ist, nein, ich bin weniger, weil selbst bin ich meine Überzeugung gewesen, meine Erfahrung in der Schule. Danach habe ich gemerkt, wenn man das ausnutzt, was man hat, und das Beste daraus macht und nicht denkt, was man verloren hat, dann passt es. Da habe ich viele Vorbilder gehabt, okay. Aber Pauli, ich muss sagen, also ist schon gut, dass mir ein paar Sachen gelungen sind im Blindzentrum und so weiter. Aber ich bin mit dem Blindzentrum gewachsen. Ich bin wirklich voller Komplexe gewesen, weil ich umgegangen habe. Und ich bin der Marie dankbar, natürlich, dass sie mich einfach zu gewissen Sachen gezwungen hat, aber auch mit motiviert hat, mit ihrem Leibsucht und so. Und weil ein Blindzentrum das Glück gewesen ist durch die Stiftung von Heiberger und so weiter und den Peter zu haben und jeder Peter, ein Dr. Blüher Peter zu haben, der einfach Prinz die Gewähr gewesen ist, dass es passt. Nachher bin ich laufend gewachsen, weil ich gesehen habe, dass ein paar Sachen in Marie auch nicht so gut kann. Also sie ist die Mutter gewesen und sie ist Herz und alles, aber halt so ein paar Sachen, Verwaltungssachen oder technische und so weiter. Dann bin ich gewachsen. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für den Blindzentrum Zentrum wachsen.
Bis heute Vormittag hat der Dr. Lierer schon gesagt, wegen Verdienstzeichen des Landes Tirol. Aber so ein aktiver Mensch und so wertvoll 80 Jahre sind auch nicht wenig. Also wir haben uns erlaubt, ein bisschen zusammenzuschreiben, alle Auszeichnungen und Titel, was so angesammelt sich wohl im Laufe der Zeit. Auf jeden Fall teilweise zu nächtlicher Stunde noch ein Dunkelrestaurant, der eine oder andere Ding ist mal gegeben worden, Einfall. Und jetzt wird die Andrea das eben noch vorlesen.
Auszeichnungen und Titel von Nikolaus Fischhahn. 360 Grad Manager im Vollzeiteinsatz. Belobigung seitens der Bauunternehmerschaft wegen der kontinuierlichen Ankurbelung des Wirtschaftszweigs. Elektroingenieur mit besonderer Begabung in der Erprobung technischer Hilfsmittel und mit Abneigung für WhatsApp-Chatgruppen. Anerkennung seitens Algeria für die Umsetzung der Photovoltaikmontage in prophetischer Voraussicht bereits vor Jahrzehnten. Absoluter Meister im Durchboxen von in schlaflosen Nächten ausgekopften Vorgaben. Anerkennung seitens des Badre Bio Freundeskreises wegen der Fähigkeit, gleichzeitig bei 3 Sitzungen anwesend zu sein. Freund der Telefongesellschaften, der Drähte und Funkverbindungen heiß laufen lässt. Arbeitsamster Pensionist des Jahrhunderts. Liebling aller Schüler, die dem Unterricht einen Besuch im Blindenzentrum vorziehen und Schreck aller Lehrerinnen, die unfreiwillig das Tanzbein zu schwingen haben. Eintragung ins Buch der Rekorde für die höchste Anzahl an vorletzten Plätzen bei Schachturnieren. Einschreibung in den Club der Sportveteranen als Klingelballkönig, Leuchtenkilometerabspuler und dann dem Sattelmasseur. Entspannungs- und Meditationsguru in Yoga, Sauna und Sitzungsschlaf. Akkreditierung als Wanderführer mit besonderer Qualifizierung in stündlichem Umgestalten des Tagesprogramms.
Herrlich.
Erntehelfer im Obstgarten des Blindenzentrums. Besitzer des schönsten Wintergartens in ganz Gries, der Bienen- und Damenherzen frohlocken lässt. Erhebung seitens der Gärtnerinnung in den Kreis der Personen mit extra grünem Daumen. Tierliebhaber mit Allergie gegen Hunde, Faultiere und wenig kooperative Amtsschimmel. Persönlicher Navigator exklusiv für Taxifahrer. Mobilster Opa aller Zeiten. Toiletteninspekteur mit besonderer Qualifizierung für die Sicherstellung entglittener Sonnenbrillen aus dem Plumpsklo mittels Blindenstock.
Herrlich.
Adrenalin-Lieferant für Klosterfrauen in der Blindenschule Innsbruck, der mit seinen Freunden Schwung und Leben in die Anstalt gebracht hat. PS, noch ein Hinweis. Eine der nächsten Kulturreisen wird ins Land der Visionen und Träume führen. Das Reiseziel wurde bereits in der Traumfängerwarte in Augenschein genommen. Anmeldungen ab sofort bei Nikolaus.
Zu Gast im Blindenzentrum.
Bericht der Frühlingswoche. Das Blindenzentrum St. Raphael hat auch in diesem Jahr wieder vom 22. bis 29. April zu einer einwöchigen Frühlingswoche unter dem Motto Blütenzauber, frühlingshafte Impressionen eingeladen. Dabei haben 12 Gäste aus der Schweiz, Österreich und Deutschland teilgenommen. Somit war die Gruppe sehr vielfältig und bunt. Die Gäste sind am Samstag angereist. Am Abend wurde mit ihnen nach einer kurzen Vorstellungsrunde eine Hausrunde gemacht und das Programm erläutert. Am Sonntag nachmittags wurde ein Spaziergang im hauseigenen Garten gemacht. Nikolaus hat den Gästen seinen Garten gezeigt und anschließend gab es Kuchen und Kaffee. Am Abend gab es ein Abendangebot in der Bar mit dem Titel »Italienischer Abend für Urlauber«. Die italienische Sprache und Kultur wurde unter anderem mit Quizfragen erklärt. Auch die Südtiroler Geschichte kam nicht zu kurz und interessierte die Gäste. Am Montag nach dem Mittagessen ging es nach Derlen. Wir sind mit 2 Bauern zu einem Spargelfeld spaziert, wo uns viel Spannendes über die Spargeln erklärt wurde. Wir durften sogar selbst Spargel ernten. Die Spargeln bekamen wir als Geschenk mit und wurden dann im Blindenzentrum als Risotto verkocht. Daraufhin gab es noch eine Weinverkostung in der Kellerei Derlen. Am Dienstag vormittags haben die Gäste mit 2 Freiwilligen die Altstadt von Bozen besucht, den Dom besichtigt und einen Kaffee auf dem Walterplatz getrunken. Der Ganztagsausflug fand am Mittwoch statt. Wir fuhren auf den Deutschen Onsberg, wo Anita, eine Kräuterexpertin, einen Vortrag über Kräuter gehalten hat und den Löwenzahn hervorhob. Zum Mittagessen sind wir im Gasthaus zum Hirschen eingekehrt und haben ein Menü mit leckeren Spezialitäten gegessen. Nachmittags machten wir noch einen Spaziergang mit Anita in den Wald, bei dem die Gäste den Wald mit taktilen Naturmaterialien erkunden konnten. Abschließend gab es noch eine kurze Entspannungseinheit im Wald und einen Tee. Bei der Rückkehr sind wir über den Mendelpass gefahren und der Tag war somit ausgefüllt und gelungen. Am Donnerstagvormittags haben einige Gäste eine Massage bei Franz genossen und die Hilfsmittelberatung bei Linda in Anspruch genommen. Am Nachmittag sind wir nach Meran, in die Gärten von Schloss Trautmannsdorf, und haben eine taktile Gartenführung bekommen. Am Freitagvormittags hat Helmut mit uns einen Spaziergang zur Gunschnerpromenade gemacht und zurück über die Fagenpromenade. Er hat den Gästen einiges über Bozen und den Pflanzen erzählt und es hat ihnen sehr gut gefallen. Am Abend gab es in der Bar noch eine Abschlussrunde und wir haben die Woche Revue passieren lassen. Die Woche haben wir mit einem Limoncello ausklingen lassen. Nun hören Sie einige Stimmen der Gäste über die Frühlingswoche. Karin Dörtle, wie hat dir die Woche gefallen? Du bist ja aus der Schweiz eingereist. Erzähl mal.
Ich bin das erste Mal hier. Mir hat das Haus sehr gut gefallen. Ich komme hier schnell gut klar. Die Orientierung ist nicht so schwierig. Und das Programm hat mir sehr gut gefallen. Es hat viele abwechslungsreiche Ausflüge gegeben. Auch die Zusammensetzung der Gruppe war schön. Wir sind international Österreicher, Deutsche und 5 Schweizer dabei. Und ja, mir hat das gefallen. Und mir gefällt auch das Südtirolisch ab und zu hören. Uns Schweizer sagt man ja immer nach, man verstehe uns nicht. Und es ist schön herauszufinden, dass es ja die Ohren spitzen muss, um die Südtiroler zu verstehen, wenn sie südtirolerisch reden.
Ich bin der Kurt Morandi, bin aus Basel angereist. Ich habe ja schon den 3. Urlaub jetzt in Bozen. Und ich habe die Ausschreibung gesehen zu dieser Frühlingswoche. Ich bin sonst nicht so der Kursgänger macht sonst mehr individuelle oder individuelle Ferien. Habe mich jetzt aber doch inspirieren lassen von diesem Blütenzauber. Und mir hat das einfach sehr gut gefallen, die verschiedenen Ausflüge. Zum Beispiel habe ich noch nie ein Spargelfeld gesehen. Und auch die Führung im Wald mit der Kräuterhexe war also auch etwas ganz Tolles mit dem Kräutermenü. Hat mir also wirklich sehr gut gefallen.
Marina, du bist aus Österreich eingereist.
Richtig. Eingereist ist gut, ja. Also ich war schon öfter im Haus. Es gefällt mir immer wieder sehr gut. Und eben der Titel der Woche war schon mal Blütenzauber. Und also ich bin sehbehindert, ich finde mich da im Haus ganz gut zurecht. Und auswärts hatten wir 3 Burschen als Begleitung und 2 Damen bis 3 Damen. Und jedenfalls alles in allem eine sehr schöne Woche.
Manfred?
Ich komme aus Donauwörth, aus Bayern. Und mir hat es auch sehr gut gefallen hier. Es war eine gesunde Mischung von Ausflug her. Nur den einen Tag hat es mir richtig gefroren, da war kalter Wind an einem Tag. Es hätte ein bisschen wärmer sein können, aber ansonsten war alles gut. Und es ist alles rundum gut gelaufen und das Haus ist auch sehr gut hier. Das Essen ist gut und was sehr schön ist, man kann auch draußen hinsetzen, kann auch mal mit den Heimbewohnern unterhalten, also dass man nicht so abgegrenzt sind.
Ja, Michael. Du bist neu hier im Haus, gell? Für dich ist das erste Mal im Blindenzentrum. Wie hat es dir gefallen?
Ja, ich bin der Ange Michael, bin meine Frau Marianne hier, das erste Mal. Kommen aus Oberösterreich, aus dem Mühlviertel. Ich bin sehr positiv überrascht über diese Woche. Ich muss die Tamara einmal sehr loben. Mit ihr habe ich das Ganze einfädeln können. Sie hat nach Linz in den Blindenverband eine Mitteilung verschickt, dass hier die Möglichkeit besteht, in Südtirol hier in Boots Ferien zu machen. Und das habe ich sofort in Angriff genommen. Und ich muss sagen, ich bin so überrascht. Meine Frau hat zuerst geglaubt, sie fährt nicht mit, aber ich habe sie irgendwo überreden können. Und jetzt ist sie auch sehr froh, dass wir das in Anspruch genommen haben.
Also hallo, ich bin Alessa Hölting. Ich bin hier mit meinen beiden Freunden aus der Klasse, Levin und Anton. Wir machen hier ein 3-wöchiges Sozialpraktikum und durften in der Frühlingswoche die Begleitung spielen. Das war eine sehr tolle Erfahrung, das zu machen. Die Ausflüge waren sehr schön und es gab eigentlich nichts zu bemangeln. Und bis jetzt ist das Haus echt wunderschön. Das Essen ist sehr gut und generell die Atmosphäre und die Leute hier sind sehr nett.
Kamilianische Familie.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Kontaktekassette, da ist die Elfi Platter und neben mir sitzt mein Mann, der Franz. Er wird euch jetzt einen kleinen Überblick über unser Seminar geben, das wir von Freitag bis Sonntag, also von 19. bis 21. Mai gehabt haben und wird auch ein bisschen was Allgemeines über die kamilianische Familie erzählen. So, Franz, starte los.
Freund Melda, ich mich wieder einmal zu Wort und berichte kurz über das Glaubensseminar der kamilianischen Familie. Zuerst aber möchte ich einen kurzen Überblick über Aufgaben und Sinn unserer kamilianischen Familie machen. Wir haben das jetzt ein bisschen zusammengeschrieben und lese es auch in Schriftdeutsch. Gegründet im vierten Jahr 1989 von unserer Pionierin Riedl und Pater Paul Haschek, einem Kamilianer aus Österreich. Ich durfte damals auch schon dabei sein. Die Schwerpunkte unserer Arbeit waren und sind gegenseitige Aufmerksamkeit, wenn es jemandem nicht gut geht, früher durch ein Brieflein, einen Kartengruß oder einem Anruf, wenn möglich auch Besuch, heute mehr durch WhatsApp und E-Mail und natürlich auch Besuche. Die religiöse Weiterbildung war und ist auch heute noch ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit. Der dritte Schwerpunkt sind die Missionsprojekte. Wir unterstützten vor allem Kamelianer in deren Missionsgebieten durch über 200 Patenschaften in Thailand und Projekte von Blindeneinrichtungen in der Dritten Welt. Der persönliche Kontakt bestand, wie auch heute noch, durch Einkehrtagen ungefähr alle 2 Monate mit unserem geistigen Leiter Professor Hans-Jörg Kricker sowie einem verlängerten Wochenende, das vor kurzem stattgefunden hat. Pfarrer Pavao aus Kroatien sprach über das Thema Gott, meine Oase, vom Grund aller Lebensfreude. Da Pfingsten vor uns liegt, spricht Pavao besonders vom Heiligen Geist, der uns zu Gott führt. Gott handelt nicht immer so, wie wir es erwarten. Gottes Plan ist nicht ein fertiger Plan. Er respektiert unseren freien Willen. Er sagt uns zu, ich bin mit dir auf dem Weg. Ich bin für dich da. Ich leide mit dir und freue mich mit dir. Das zu glauben und darauf zu vertrauen, schenkt uns der Heilige Geist. Es liegt nun an uns, dieses Angebot anzunehmen oder abzulehnen. Deswegen ist für mich eine religiöse Weiterbildung so wichtig, da ich nicht glaube, dass ich nur ein Zufallsprodukt bin, sondern dass mein Leben einen Sinn hat, dem ich nachspüren will. Die Vorträge wurden aufgenommen und sind über das Blindenapostolat erhältlich. Auch weitere Informationen sind über das Blindenapostolat erhältlich. Und jetzt für Dank.
Danke, Franz, dass du uns so einen guten Überblick gegeben hast über das Seminar und auch, was die kamelianische Familie sonst noch tut. Also ich war auch dabei bei dem Seminar und ich muss sagen, ich war sehr, sehr beeindruckt, was der Pfarrer Pavao uns vorgetragen hat und auch sehr berührt von manchen Passagen seiner Vorträge. Kann euch nur empfehlen, es ist wirklich hörenswert, was er zu sagen hat. Am meisten beeindruckt hat mich das, dass wir unser Herz Gott und dem Heiligen Geist öffnen sollen. Er hat es ganz gut gebracht, dass also der Schlüssel für unser Herz in uns selber liegt und nicht irgendwo anders. Ja, das wäre es jetzt da nur ganz kurz von meiner Seite. Ich wünsche euch allen einen wunderbaren Sommer. Wir wünschen euch viele schöne Tage, die es in der frischen Luft und vielleicht auch bei mancher schönen Wanderung genießen dürft oder auch am Strand. Viertenk, das war's von der Elfi und vom Franz. Veronika, du bist, glaube ich, das erste Mal bei dem Glaubensseminar dabei. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, es war wunderschön. Ich bin wieder ermutigt worden im Glauben. Der Pfarrer Pavao hat es wunderschön gemacht. Er hat uns zum Thema Gott, meine Oase, der Grund meiner Lebensfreude, wirklich ganz was Tolles vermitteln gekannt. Ich spüre wirklich eine neue Lebensfreude. Und es war einfach schön, wie er aus dem Leben auch Beispiele erzählt hat, wie er Humorvolles gebraucht hat. Und einfach auch den Zweifel zugelassen hat. Das war für mich wirklich sehr bereichernd.
Und wie hat es dir allgemein in der Gemeinschaft gefallen? Hast du dich wohl gefühlt? Und ja, sag uns auch noch ein bisschen was drüber.
Für mich ist es allen schön, in der Gemeinschaft zu sein, einfach unter Gleichgesinnten. Ich werde allen beschenkt. Ich kriege wieder neue Kraft. Ich spüre einfach, ich bin nicht allein mit meinen Augen und ja, ich sehe einfach, wie es andere machen und nehme das dann mit in meinen Alltag wieder heim.
Danke, Veronika, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Und wir wünschen dir alles, alles Gute für weiterhin.
Dankeschön.
Christine, du hast auch am Glaubensseminar teilgenommen. Und was hast du mitnehmen können von diesen Glaubenstagen?
Also ganz am besten hat mir das gefallen, von wie er heute erklärt hat von Gott, wie Gott uns führt, also durch die Heilige Schrift, durch die Mitmenschen. Und das hat mir einfach am besten gefallen. Durch das Gewissen, zum Beispiel auch durch die innere Stimme.
Und wie hast du dich eigentlich in der Gruppe gefühlt?
Gut, gut. Mhm. Ganz gut.
Ja, Christine, danke für deinen Eindruck.
Ja.
Danke. Und jetzt haben wir noch eine dritte Teilnehmerin aus unserem Glaubensseminar, die Maria aus dem Passaiertal. Wollen wir auch noch befragen. Maria, wie hat es dir denn gefallen, das Seminar?
Ich war sehr beeindruckt und sehr freudig überrascht über die Familienzugehörigkeit, das Gespür, wir gehören zusammen. Aber auch gestaunt habe ich auch über diese Vielfalt der Wiedergabe des Heiligen Geistes. Man hat so oft davon gehört und so vieles vielseitig zu hören bekommen. Und trotzdem ist es immer wieder wie neu. Es ist einfach beeindruckend und beglückend.
Und was hast du denn eigentlich besonders mitgenommen von diesen Tagen?
Diese Freude, die Gott mit uns hat, dass er einfach für uns da ist, gleich was wir sind, sondern weil wir sind. Er liebt uns, wie wir sind. Und dieses Wissen, dieses Glauben dürfen, dass immer jemand neben mir steht, zu mir steht, das lässt leben. Das lässt glücklich leben und zuversichtlich sein, auch in schlimmen Tagen.
Maria, ich danke dir recht herzlich für diese Worte und ich glaube, die sagen eigentlich alles aus über dieses Seminar. Danke, Maria.
Wissenswertes.
Das Blindenapostolat Südtirol organisiert immer von Oktober bis Mai Monatstreffen in deutscher und in italienischer Sprache. Im März war in diesem Rahmen der Altlandeshauptmann Luis Durnwalder hier bei uns im Blindenzentrum und hat zum Thema Südtirol früher und heute erzählt. Er erzählte über interessante geschichtliche Hintergründe, zum Beispiel die Option, die Entwicklung der Autonomie, welche Schwerpunkte bei der Umsetzung der Autonomie gesetzt werden mussten und vieles mehr. Jetzt hört ihr einen Ausschnitt aus diesem Vortrag.
Tatsache ist, dass wir ab dieser Zeit die Möglichkeit gehabt haben, ein bisschen eigene Autonomie zu machen. Das war aber nicht für heute Morgen. Weil das ist schon 1972 ist die Verfassung abgeändert worden. Und dann haben wir müssen für jeden einzelnen Punkt, der da aufgezählt worden ist, wenn ich sage, von mir aus Landwirtschaft, was heißt Landwirtschaft? Welche Beamten gehen ins Land, die was, welche Zuständigkeit hat das Land im Bereich der Landwirtschaft? Wenn ich Weinbau hernehme, Obstbau hernehme, wenn ich Berglandwirtschaft hergehe, Almwirtschaft hergehe, wenn ich Viehzucht hernehme, die Tierarzt hernehme und so weiter. Dort müssen für jeden einzelnen Bereich eine Durchführungsbestimmung gemacht werden. Das heißt, wo festgelegt wird, wie das ans Land übergeht, weil die Beamten haben ja wissen, ans Land übergeführt werden. Und, oder wenn ich Schule hernehme. Ja, da ist so, was heißt die Schule? Da geht es halt auch darum, da geht es gleich um den Schulhausbau oder geht es von mir aus um die Lehre, die wirtschaftliche Behandlung, die rechtliche Behandlung und so weiter. Oder dass der Terminkalender für Beginn der Schule, für Ende der Schule und so weiter, das Curriculum, Inhalt der Schule und so weiter. Das hat alles festgelegt werden müssen. Das hätte mir erst innerhalb 2 Jahre gemacht werden. Das aber, hat 20 Jahre gedauert. Das heißt, von 72 bis 92. Und erst 92 haben wir die sogenannte Streitbeendigungserklärung abgegeben. Erst 92 haben wir gesagt, jetzt hat Italien mehr oder weniger ins das gegeben, was in diesem Pariser Abkommen drinnen ist. Und selber haben wir hier noch, bin ich schon Landeshauptmann gewesen, haben wir die Streitbeendigungserklärung abgegeben. Jetzt werden aber viele sagen, Frank, was hat uns der Autonomie gebraucht? Das wird man allen wieder gefragt, nicht, was das eigentlich gebraucht hat. Schau, die Autonomie hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir selber entscheiden können in den meisten Gebieten. Und das hängt jetzt bei uns ab, was wir dort mit tun. Ich habe vor allem, weil ich damals, ich das Glück gehabt, wie ich dann das Hauptmann geworden bin, ist das Paket schon da gewesen. Aber es ist noch nicht durchgeführt gewesen. Ich habe es gekannt, durchführen und dann die Buchstaben können sichtbar machen. Ich habe gekannt sagen, was in den Buchstaben drinnen war. Und deswegen hatte ich das Glück gehabt, dass ich oft einmal, was da drin war, schon habe gemacht. Ja, ich hätte es nicht machen gekannt, wenn nicht die Zuständigkeiten da gewesen wären, wenn die Gelder nicht da gewesen wären. Weil es ist so nicht, dass wir nicht gleich die Zuständigkeiten gekriegt haben, sondern das Geld auch. 90% aller Steuern und Gebühren, die in Südtirol eingehoben werden, müssen dem Land Südtirol wieder zurückgegeben werden. Das heißt, was Industrie steuern zahlt und Handwerkssteuer zahlt und Fremdverkehrssteuer zahlt und Arbeiter und so weiter, für wenn ich heute ein Stempelpapier kaufe oder wenn ich heute irgendwie eine Marke für einen Führerschein oder irgendetwas, 90% von all dem muss dem Land Südtirol wieder zurückgegeben werden. Und das ist ein schöner Betrag, wenn Sie denken, wir haben heute einen Haushalt von ungefähr 7 Milliarden Euro. Für ein sehr kleines Land mit 530.000 Einwohnern ist das ein schöner Betrag. Und wir können jetzt selber irgendwie festlegen, wie wir das Geld ausgeben. Und wir haben ja damals, kann ich mich erinnern, 5 Punkte festgelegt. In meiner ersten Regierungserklärung waren 5 Punkte drin. Und zwar erstens einmal, dass wir gesagt haben, der italienische Staat hat mehr oder weniger eine Städte entwickeln wollen. Die Städte hat da Geld investiert, weil sie haben die Italiener gelebt. Dann hat er Wohnungen gebaut und dann hat er irgendwie Wohnungen geschaffen, hat Arbeitsplätze geschaffen und so weiter. Im Land ist nichts getan worden. Und was ist, wie es in ganz Italien braucht, es den Apennin herzunehmen, sind hier die Leute durch, weil sie keinen Arbeitsplatz haben, weil sie nichts verdienen und weil die dürfen irgendwie halt uninteressant sein, laufen die Leute alle durch. Und wir haben gesagt, wir Südtiroler können das nicht machen, weil wenn die von den Bergen ausgehen, und von mir, ja, wo gehen Sie hin? Wenn Sie können nicht nach Trient gehen oder nach Mailand gehen. Das ist eine andere Kultur und eine andere Sprache. Wir müssen schauen, dass Sie in Südtirol bleiben können. Und dann brauchen wir die Täler ganz gleich lebende Städte. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen versuchen, dass wir den ganz Südtirol, den ländlichen Raum, die einzelnen Täler, die einzelnen Gemeinden und so weiter entsprechend fördern und dass dort die Lebensverhältnisse so geschaffen werden, dass die Leute draußen wirklich leben können, dass sie einen Arbeitsplatz haben, dass sie was verdienen können und dass sie auch irgendwie am Lebensstandard teilnehmen können. Und deswegen haben wir gesagt, das ist das Erste. Deswegen die Erschließung der Höfe, die Erschließung der Wälder, die Erschließung der Alpen und so weiter. Deswegen draußen auch der soziale Wohnbau, dass die Kinder von den Bauern draußen gekämpft haben, ein Haus bauen und so weiter. Und deswegen auch in den einzelnen Dörfern, dass wir hergegangen sind und haben gesagt, wir müssen in den Dörfern schauen, dass ein Leben da ist. Weil der Großteil unserer Leute lebt im Dorf draußen. Damals in den 60er, 70er Jahren, ich war 69, war ich Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde, da haben wir nicht einen Quadratmeter asphaltierten Grund gehabt. Nicht einen Quadratmeter. Die Straße von Brunneck nach Pfalzen ist eine Schotterstraße gewesen. Das heißt, es war nichts da. Und ich weiß, es war weder ein Vereinshaus da für die Vereine und Verbände, was ja für uns ganz besonders wichtig ist. Weil wir haben halt in Südtirol mit 116 Gemeinden, wir haben 306 Feuerwehren. Das heißt, in jeder Gemeinde durchschnittlich fast 4. Ne? Wenn wir halt sagen, wir haben 116 Gemeinden, haben 211 Musikkapellen, haben 495 Chöre, haben 800 Sportvereine 150 Schützenkompanien und so weiter und so fort. Das heißt, die Vereine, weil wenn wir die Vereine von den Dörfern aussortieren, dann schick's mir da. Wir müssen ja schauen, dass die Leute die Möglichkeit haben, dass sie dort aufgenommen werden, dass sie dort mitgehen können, da einen musikalischen Bereich, da einen sportlichen Bereich und so weiter und so fort. Aber man muss die Strukturen schaffen. Wir brauchen, es war kein Gemeindehaus da. Ich kann mich erinnern, wir haben ein Gemeindehaus gehabt, wie Bürgermeister war, die Hälfte, das Haus ist schon groß gewesen, aber leider was verwendbar gewesen ist, die Hälfte von dem Raum. Da ist der Gemeindesekretär gewesen, der Schreiber gewesen und da ist ein Eckele, hat der Bürgermeister aus der Tischel gehabt, wo er halt gekannt hat mit den Leuten drin. Es ist war nichts da. Und ja, oben auf seine Karriere gewesen. Das heißt, wir müssen schauen jetzt, dass das alles gemacht wird. Weil in einem Dorf draußen musst du ein Bar haben, du musst ein Restaurant haben, du musst irgendein Altersheim haben, du musst irgendwie ein Vereinshaus haben, du musst eine Sportsonne haben, du musst mehr oder weniger all das haben, was eben notwendig ist. Eine Reifeisenkasse oder irgendetwas. Weil viele sagen, was brauchst du denn das? Da ist ja da kannst du halt einen Bankautomat. Nein, wir müssen, mit dem Bankautomat kannst du nicht reden. Wir brauchen eine Kasse, wo die Leute da sein, dass sie, wo sie irgendein Problem haben, dass sie miteinander reden können. Vor allem, wenn bei uns viel Italienisch ist und so weiter. Und viele kennen halt nicht gut Italienisch, dass sie gerne hingehen und sich interessieren und so weiter. Und das, glaube ich, haben wir schon erreicht. Wir haben dann vor allem auch die versucht, Arbeitsplätze hinauszubringen. Weil es nutzt nichts, wenn wir umeinander predigen und sagen, schaut's Bauern, schaut's draußen, ihr habt die gute Luft, ihr seid frei und so weiter. Nein, der Bauer draußen sagt, ah, wie es hat früher geheißen, hat primum vivere, der Indifilosophari. Zuerst müssen wir einmal irgendwie etwas zum Essen haben, danach können wir umeinander reden und so weiter. Und dann brauchen wir einen Arbeitsplatz, dann brauchen wir ein Einkommen, dann brauchen wir eine gescheite Wohnung und so weiter. Und deswegen haben wir geschaut, dass die Arbeitsplätze nicht nur in Bozen und in Meran und in Bruneck, sondern hinausgebracht werden in die einzelnen Talschaften, in die einzelnen Dörfer. Und wir haben als Richtlinie gehabt, niemand soll mehr wie 25 Kilometer täglich pendeln müssen, damit er abends wieder zurückkommt an den Hof und dort eben leben kann mit seiner Familie und so weiter. Und das ist ganz wichtig gewesen. Das war für die Arbeiter wichtig, war für die Handwerker wichtig und war für die Kaufleute wichtig, aber auch irgendwie für die Bauern selber. Schaut, wir haben in Südtirol Leute Kronbauern. Wir haben ja durchschnittlich drei Hektar Obstbau im Weinbaugebiet. Der Wein, 1 Hektar, da meistens Obst und Wein. Und in dem Gebiet haben wir durchschnittlich 15 GVE, 15 Stück Viech pro Betrieb. Mit dem kannst du nicht leben, weil wir können halt die Kuh allein zweimal melken im Tag. Und deswegen, was willst du dir, wenn er auch von mir aus 5.000 Liter gibt die Kuh und du kommst auf 30.000 Kilo Milch rein, mit dem kannst du nicht leben, wenn du 50 Cent kriegst. Dann kannst du 15.000, die Hälfte sein Produktionskosten, du hast ein Einkommen von 7.000 Euro, mit dem kannst du nicht leben. Und deswegen haben 74% unserer Bauern einen Neben- und Zuerwerb. Das heißt, dass sie daneben irgendwie eine Pension haben, ein Gasthaus haben, ein Hotel haben, dass sie nebenher zur Wildbachverbauung gehen oder von mir aus im Fremdenverkehr irgendwie arbeiten oder zu einer Fabrik gehen oder irgendwo ins Baugewerbe gehen und so weiter. Aber sie muss Arbeitsplätze in der Nähe sein. Wenn der tagtäglich muss 100 Kilometer pendeln, dann kommt man immer zurück. Also dann geht er her und sagt, ich schaue, was ich dort eine Wohnung finde. Und deswegen haben wir uns schauen müssen, dass wir das hinkriegen. Vor allem was Fremdenverkehr anbelangt. Schaut, wir haben ja allein 530.000 Einwohner. Ja, wir haben aber insgesamt 35 Millionen Übernachtungen bei uns. 35 Millionen Übernachtungen, das heißt, dass wir die Gäste kommen nicht her, weil wir so viel sympathisch sein. Die Gäste kommen her, weil wir ein schönes Land haben, weil wir irgendwie ein natürliches Land haben und so weiter, weil sich da erholen können, weil noch die alten Werte da sein, ganz gleich, ob es die Schlösser und die Burgen und so weiter sein, weil schöne Almen da sein und so weiter. Wenn die Bauern weggehen draußen, und die Wiesen nicht mehr bearbeitet werden, dann kommt kein Mensch mehr daher. Weil sie dann sagen, dort, wo die Einheimischen davon laufen, wird sicherlich nicht schön, so schön sein, dass wir eben dort hinkommen. Weil dann wird kein Weg mehr instand gehalten und nichts mehr wird getan. Und deswegen haben wir schauen müssen, dass das irgendwie klappt. Und ich muss sagen, ohne Übertreibung, dass das recht gut geklappt hat. Das Dritte, wir müssen schauen, dass unsere Leute auch in Proporz, das heißt, wir sind in Südtirol so, dass insgesamt, jetzt lasse ich die Komma weg, nicht? 70% sind deutschsprachig, 25% italienischsprachig und 5% Ladinisch sprachen. Und früher in den 60er Jahren und vorher ist es so gewesen, dass die Italiener mit 30% der Bevölkerung um 90% der Sozialwohnungen bekommen oder um 90% der öffentlichen Stellen bekommen und so weiter. Und die italienische Sprache war an erster Stelle. Und wir haben gesagt, ja, wenn wir schon die Autonomie haben, und dann muss auch die deutsche Sprache der italienischen in Südtirol gleichgestellt werden. Und die Südtiroler müssen so viel öffentliche Stellen kriegen und so viel öffentlich geförderte Wohnungen kriegen, wie eben die anderen auch. Jeder soll gleich behandelt werden. Die Italiener sollen 30% kriegen, das heißt nach 25%, Italiener 25%, Italiener 5% und wir 70%. Jetzt natürlich haben sie damals aber schon mit 30%, 90% der Wohnungen gehabt. Jetzt haben sie natürlich alle Angst gehabt, dass sie jetzt in Zukunft keine Wohnung mehr kriegen, bis nicht so weit ist, dass sie die 25% zurückgehen. Da war eine Übergangsregel gemacht vor 20 Jahren, damit das nicht auf einmal gemacht wird, sondern langsam, damit dass sie zu Wohnungen kommen. Aber heute ist es so, dass die deutsche Sprache der italienischen gleichgestellt wird. Jeder Bürger hat das Recht, in der öffentlichen Verwaltung, Gemeinde und Land und so weiter, seine Muttersprache zu verwenden. Wenn ich von mir aus an der an öffentlicher Stelle Deutsch umschreibt, dann muss er deutsche Antwort kriegen. Und wenn er Italienisch, auch vor Gericht, wenn er angeklagt ist, dann muss der Prozess, wenn er nicht anders redet, muss er in seiner Muttersprache stattfinden. Wenn er eine Vorladung kriegt, nicht in seiner Muttersprache, dann kann er sie zurückschicken und der hat keine Gültigkeit. Das heißt, das ist wichtig. Und dass wir auf die Art und Weise in der Verwaltung drinnen sein wollen, dass wir auf der anderen Seite auch Fernsehen und Rundfunk und so weiter haben, das heißt, dass wir unsere Kultur eben leben. Und das Vierte ist das Zusammenleben. Schauen Sie, in den 60er Jahren war eine Spannung da bei uns. Zwischen Italienisch und Deutsch und so weiter. Die Anschläge, was damals gewesen sein und so weiter. Die Italiener haben Angst gehabt, wenn wir jetzt die Autonomie kriegen, dass sie in Minderheit kommen, dass die Deutschen dort zu schaffen haben und sie nichts mehr zu melden haben. Dass sie die Vorteile, die sie früher ungerechterweise irgendwie gehabt haben, dass sie die nicht mehr beibehalten können und so weiter. Das war eine Spannung da. Weil Sie aber gesehen haben, dass wir uns auch mit der deutschen Mehrheit in der Landesregierung gehabt von 9 Mitgliedern, davon sind 2 Italiener gewesen und die anderen 7 war deutscher Muttersprache. Das heißt, wir können Beschlüsse machen, wie man gewählt hat. Bei mir und damals auch, ich wollte die absolute Mehrheit gehabt, hätten können die Beschlüsse machen. Wir haben aber das nicht gewählt, weil wir gesagt haben, wir sind auch für die italienische Volksgruppe verantwortlich und wir müssen alle gleich behandeln. Wir müssen schauen, dass auch die italienische Volksgruppe eine Warnung kriegt, dass er einen Arbeitsplatz hat und wir haben eine Vollbeschäftigung in Südtirol von 2,9%. Das heißt, dass man sagen kann, wir fühlen uns auch für die italienische und ladinische Volksgruppe mit verantwortlich. Weil sie das gesehen haben, dann haben sie gesagt, ja, die Autonomie hat uns Vorteile gebracht. Und heute stehen ja die Italiener in Südtirol, nicht auf römischer Ebene. In Südtirol stehen teilweise mehr zur Autonomie als wir selber. Das heißt, sie gehen her nicht. Und heute stehen sie dazu. Und heute muss ich sagen, es ist nicht perfekt. Aber es ist eine recht gute Zusammenarbeit zwischen den drei Volksgruppen. Und das Nächste, wir sind auch heute so weit, dass wir sagen können, wir sind innerhalb des Staatsgebietes, wir sind weiterhin eine Minderheit, wir sind weiterhin 1% von der Staatsbevölkerung. Aber wir haben heute ein Instrument in der Hand, dass wir sagen können, vor die Gerichte durchsetzen. Das heißt, wir sind in der Verfassung, verankert und vor allem wir haben nicht eine Autonomie wie Sizilien, die Autonomie aufgrund der Verfassung hat, sondern wir haben die Autonomie aufgrund eines internationalen Vertrages. Unsere Autonomie ist in Innsbruck, aber vor allem auch in Wien, im Nationalrat genehmigt worden und vor der UNO genehmigt worden. Das heißt, Italien kann nicht einseitig diese Autonomie ausfüllen. Sie kann sich zwar aus Glasräumen halb leer sehen, statt halb voll, das ist sollen also die Dinge, aber im Großen und Ganzen haben wir eine relativ gute Autonomie. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt müssen wir auch schauen, dass wir über die Grenze außen ein bisschen zusammenarbeiten können. Wir haben kein Selbstbestimmungsrecht, aber wir haben die Möglichkeit, dass wir über die Grenze zusammenarbeiten können. Und deswegen haben wir die sogenannte Europa-Region Tirol gegründet, wo Trentino, Südtirol, Nordtirol, Osttirol irgendwie eine Einrichtung haben, wo wir gemeinsam auch Beschlüsse machen können, wo wir mehr als Verkehrsprobleme lösen können, gleiche Tarife machen können und so weiter, die Fahrpläne abstimmen können, Arbeitsplätze, Forschung und Entwicklung austauschen und so weiter. Das heißt, dass wir über die Grenzen hinweg irgendwie zusammenarbeiten können. Schatzwerte am besten, Damen und Herren, ich wollte euch das ein bisschen erzählen, und zwar, weil viele von euch das auch miterlebt haben. Und ich glaube, wir sollten ab und zu auch ein bisschen froh sein, ein kleiner Stolz haben auf das, was wir eigentlich in den Südtirol eigentlich alles gemacht haben. Das selber ist nichts gekommen. Es haben alle die Leute machen müssen. Es haben nicht die Politiker gemacht. Es waren sie alle miteinander. Jeder an seiner Art und Weise. Wenn das nicht getan hätte, in irgendeinem Arbeitsplatz, dann wäre das nicht geschehen. Ich bin jetzt, nachdem ich in Pension bin, werde ich oft als Autonomieprediger so ein bisschen umeinander geschickt. War kürzlich in Sardinien. Sie haben sie auch die Autonomie. Aber die Autonomie als solche sind lei Buchstaben. Du musst dich umwandeln. Wenn wir heute, wenn durchschnittlich EU-mäßig 100 ist, was Einkommen anbelangt, dann haben wir in Südtirol 154. Das heißt, wir sind über die Hälfte drüber, was der EU-Durchschnitt hat. Sardinien hat 87. Das heißt, die sind unter dem Durchschnitt. Ja, warum? Ja, weil sie halt nichts tun. Die warten, bis Rom etwas tut, bis die anderen etwas tun. Und wir haben auch gesagt, wenn wir auf die anderen warten, sind wir nie was raus. Wir müssen selber etwas tun.
Wir sind jetzt schon wieder am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war und wünschen euch allen einen wunderschönen, erholsamen Sommer. Bis zum nächsten Mal. Linda und Veronika.